Ich wurde gebeten, zum Thema Lobpreis zu sprechen. Was ich zu sagen habe, wird nicht völlig neu sein, doch als ich mir das Konzept dieser Predigt noch einmal durchgesehen habe, fiel mir persönlich auf, wie wesentlich es ist, nie damit aufzuhören, den Herrn zu preisen. Und Gott sprach zu mir über die Notwendigkeit, einen Lebensstil des Lobpreises zu pflegen. Ich ging selbst durch einige tiefe innere Konflikte und ich bat Gott, mir einen Ausweg und eine Lösung zu zeigen. Ich glaube wirklich, dass sich mir dieser Ausweg zeigte, als ich damit begann, noch einmal ganz neu dieses Thema Lobpreis zu studieren. Wir finden in der Bibel drei Konzepte, die eng miteinander verwandt und dennoch unterschiedlich sind, nämlich Anbetung, Lobpreis und Dank. Ihr werdet feststellen, dass all diese Worte sehr häufig in der Bibel vorkommen. Sie hängen miteinander zusammen und dennoch gibt es Unterschiede. Ich möchte euch am Anfang einige Gedanken darüber mitteilen, wie wir diese verschiedenen Konzepte voneinander unterscheiden können. Alle Worte in der Bibel für Anbetung beschreiben in erster Linie eine Körperhaltung. Jedes einzelne Wort, sei es im Hebräischen des Alten Testaments oder im Griechischen des Neuen Testaments, beschreibt eine Körperhaltung. Ich denke, wir müssen verstehen, dass Anbetung in erster Linie eine Haltung ist. Die drei wichtigsten Haltungen, die in der Bibel erwähnt werden, sind das Hauptneigen, sich mit dem Oberkörper verneigen und sich auf dem Angesicht auf den Boden legen. Das sind die drei wichtigsten Bilder für Anbetung. Als Mose den Ältesten Israels mitteilte, dass Gott im Begriff sei, sie aus Ägypten zu befreien, heißt es, sie hätten ihre Häupter geneigt. Das war eine Körperhaltung und ein Akt der Anbetung. Sie beugten einfach nur ihre Häupter in der Gegenwart Gottes. Und deshalb glaube ich, dass wir Anbetung immer als eine Haltung verstehen müssen, nicht nur als Körperhaltung, sondern auch als eine geistliche Haltung. Ich sage oft zu Gott, wenn ich alleine bin, Herr, ich beuge mich in meinem Geist vor dir. Lobpreis ist ein Ausdruck, eine Äußerung. Alles in der Bibel zeigt uns, dass Lobpreis aus dem Mund kommen muss. Die Leute sagen manchmal, sie würden Gott in ihrem Herzen preisen. Ich möchte nichts dagegen sagen, aber das ist nicht die Art von Lobpreis, von der die Bibel spricht. Die Bibel ist sehr beharrlich und nachdrücklich in ihrer Aussage, dass Lobpreis aus dem Mund kommen muss. Lobpreis ist eine Äußerung. Und im Wesentlichen preisen wir Gott dafür, wer er ist. Und dann noch Dank. Ich glaube, Dank besteht darin, dass wir Gott für das danken, was er getan hat. Ich glaube, hier gibt es eine ganz einfache Unterscheidung. Wir preisen Gott für das, wer er ist. Wir danken Gott für das, was er getan hat. Und das ist keine hieb- und stichfeste Unterscheidung, sondern nur eine Betrachtung der verschiedenen Aspekte einer umfassenden Beziehung. Und dann könnte man meiner Meinung nach auch noch sagen, dass wir in Anbetung, Lobpreis und Dank jeweils auf drei verschiedene Eigenschaften des ewigen Wesens Gottes Bezug nehmen. In der Anbetung beziehen wir uns auf Gottes Heiligkeit. Im Lobpreis beziehen wir uns auf Gottes Größe und im Dank beziehen wir uns auf Gottes Güte. Ich möchte nun gerne Jesaja 6 aufschlagen und mit euch ein Bild von Anbetung und Lobpreis im Himmel betrachten. Das ist ein ewiges Muster, das sich nie ändert. Es beschreibt eine Vision, die Jesaja hatte, und in dieser Vision sah er den Herrn hoch und erhaben. Es heißt, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und dann sah er die Seraphim. Das hebräische Wort lautet Seraph. Im Plural wird noch die Endung im angehängt, also Seraphim. Seraphim ist ein Pluralwort. Das Wort Seraph steht im direkten Zusammenhang mit einem hebräischen Verb, das so viel bedeutet wie brennen oder flammen. Die Seraphim sind also demnach brennende, flammende, feurige Wesen, die den Thron Gottes umringen. Und ihre Anbetung und ihr Lobpreis sieht folgendermaßen aus. Ich halte das für sehr aufschlussreich. Lesen wir ab Vers 2. Seraphim standen über dem Thron. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, Mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Als erstes haben wir das Bild von Anbetung, die körperliche Haltung. Zwei Flügel bedecken das geneigte Haupt in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Zwei Flügel bedecken die Füße, und mit den verbleibenden zwei Flügeln fliegt der Seraph. Fliegen könnten wir als Dienst beschreiben, das Bedecken des Gesichts und der Füße könnten wir als Anbetung beschreiben. Beachtet auch die Reihenfolge und die Verhältnisse. Anbetung kommt vor dem Dienst und ist doppelt so wichtig wie der Dienst. Denn schließlich dienen vier Flügel der Anbetung und zwei Flügel dem Fliegen. Ich denke, das passt auch zu der Antwort, die Jesus Satan in der Wüste gab, als er von ihm versucht wurde. Matthäus 4,10. Satan wollte mit Jesus etwas aushandeln. Er zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und all ihre Herrlichkeit und sagte: All das untersteht meiner Kontrolle. Du brauchst nur niederzufallen und mich anzubeten, und schon übergebe ich dir das alles. Beachtet, dass er wiederum hier eine Haltung von Jesus fordert, nämlich, dass er vor ihm niederfällt. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass wir uns mit großer Ehrfurcht davor hüten sollten, irgendjemand anderem außer Gott eine Art Haltung entgegenzubringen, die in irgendeiner Art und Weise Anbetung beinhaltet. Manchmal bringt die Haltung einiger Leute, die Popsänger oder Rockstars bewundern, einem menschlichen Wesen etwas entgegen, das einzig und allein Gott gehört. Und es ist sehr gefährlich, denn das, was du anbetest, bekommt Kontrolle über dich. Was auch immer du anbetest, kontrolliert dich. Je mehr du den wahren Gott anbetest, desto mehr hat er die Kontrolle über dich. Doch wenn du diese Anbetung in irgendeine andere Richtung lenkst, wird das, was du anbetest, Kontrolle über dich bekommen. Jesus hat diesen Handel ausgeschlagen. Er zitierte aus 5. Mose und sagte: Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Beachtet jedoch wiederum die Reihenfolge. Bevor du dienst, betest du an. Und ich glaube, dass wir alle, mich selbst eingeschlossen, ganz andere Erfahrungen machen würden, wenn wir Gott nie Dienst brächten, ohne ihn vorher angebetet zu haben. Ich denke, unser Dienst würde dann ganz anders. Wir würden die Dinge besser machen. Einige Dinge würden wir gar nicht tun, wenn wir mit Anbetung anfangen würden. Nach dieser Einführung im Hinblick auf Anbetung, Lobpreis und Dank möchte ich mich nun in erster Linie mit dem Thema Lobpreis beschäftigen. Ein Schlüsselvers dazu ist, zumindest für mich, Psalm 48,1, wo es heißt: Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Groß ist der Herr, und aus diesem Grund ist er sehr zu loben. Lobpreis setzt uns in Beziehung zu Gottes Größe, und er soll in Proportion zu seiner Größe gepriesen werden. Weil er groß ist, soll er groß bzw. sehr gepriesen und gelobt werden. Und aus diesem Grund würde ich sagen, dass Lobpreis die angemessene Reaktion auf Gottes Größe ist. Die Bibel ist voll von Ermutigungen und Ermahnungen, den Herrn zu preisen. Ich habe nie versucht, sie zu zählen, aber ich denke, es müssen mehrere hundert sein. Du kannst nun fragen, warum verlangt Gott immer, dass wir ihn preisen und loben? Doch in Wirklichkeit ist es nicht so, dass Gott Lobpreis verlangt. Vielmehr gibt er uns das Vorrecht, ihn zu preisen, denn Lobpreis ist die einzige angemessene Reaktion auf seine Größe. Er gestattet uns, die korrekte und angemessene Reaktion zu bringen, die durch seine Größe ausgelöst wird. Ich möchte euch nun einige biblische Tatsachen über Lobpreis vor Augen führen. Es sind vielleicht 8 oder 10. Ich werde nicht ausführlich auf die einzelnen Punkte eingehen. Man könnte sich mit jedem einzelnen länger beschäftigen und eine eigene Predigt daraus machen. Aber ich möchte euch einen groben Überblick über dieses ganze Thema Lobpreis geben. Ich werde mich also nicht länger mit den einzelnen Punkten aufhalten. Schlagen wir Psalm 22,4 auf. Das erste, was ich sagen möchte, ist, dass Lobpreis Gottes Adresse ist. Er wohnt dort. Wenn du dort sein möchtest, wo Gott wohnt, dann musst du ihn preisen. Es ist eine sehr schöne Bibelstelle, die sagt, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Der du im Lobpreis Israels wohnst. Das hebräische Wort für an einem Ort wohnen ist dasselbe Wort wie für sitzen. Wir können hier nicht näher auf die ganzen Bedeutungsnuancen eingehen, aber irgendwo zu sitzen bedeutet dort zu leben. Eine Siedlung, ein Wohnort ist ein Ort, an dem man sitzt. So wird das auch immer im modernen Hebräisch verwendet. Ich denke, wir verstehen die volle Tragweite, wenn wir auch die Vorstellung des Sitzens mit berücksichtigen. Gott sitzt auf dem Lobpreis seines Volkes. In der schwedischen Bibel findet man beispielsweise die folgende wunderbare Übersetzung: Du bist heilig, du, der du auf dem Lobpreis Israels intronisiert bist. Lobpreis ist also Gottes Thron. Er ist sowieso der König. Wir machen ihn dadurch ja nicht zum König. Aber wenn wir ihn preisen, bieten wir ihm dadurch seinen Thron an. Wir heißen ihn willkommen. Wir erkennen an, dass er König ist. Lobpreis ist Gottes Wohnort und sein Thron. Lobpreis ist zudem der Weg in die Gegenwart Gottes. Es heißt in Psalm 104 und 5, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn. Dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Wir halten hier fest, dass Lobpreis und Dank sehr eng zusammenhängen und der Weg durch die Tore Gottes und in seine Vorhöfe erfolgt mit Lobpreis und Dank. Dann nennt uns diese Bibelstelle drei Gründe, warum wir Gott preisen sollen. Vers 5. Der Herr ist gut, seine Gnade währt ewig, und seine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass diese drei Gründe immer wahr sind. Sie hören auch nie auf, wahr zu sein. Es gibt nie eine Situation, in der es nicht angemessen wäre, Gott aus diesen drei Gründen zu preisen. Das hängt nicht von unserer sichtbaren Situation oder von unseren Lebensumständen ab. Das hängt nicht von unseren Gefühlen ab. Das beruht auf der ewigen und unveränderlichen Tatsache, dass Gott gut ist, seine Gnade ewig währt und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht währt. Das stimmt, ungeachtet dessen, was irgendwo auf der Erde geschieht. Aber wenn du in die Gegenwart Gottes kommen möchtest, dann ist das das Tor. Es gibt kein anderes. Wenn du nicht bereit bist, Gott zu preisen, dann kannst du beten, dann kannst du in deinem Elend rufen, wie die Aussätzigen, die Jesus von Ferne sahen, sei uns gnädig, und er wird deinen Schrei hören. Aber du wirst keinen Zugang haben. Der Zugang erfolgt nur durch Lobpreis. Gehen wir weiter zu Jesaja 60, 18. Hier haben wir diese wunderbare Beschreibung des Wohnorts Gottes und des Wohnorts seines Volkes. Nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm oder Lobpreis. Gott lebt also in einer Stadt, die von einer Mauer umgeben ist, die Rettung heißt. Und die Bibel ist an vielen Stellen sehr klar und weist nachdrücklich darauf hin, dass der einzige Weg durch die Mauer durch die Tore führt. Es heißt, dass niemand auf irgendeinem anderen Weg hineinkommen wird als durch die Tore. Und jedes Tor ist was? Lobpreis. Mit anderen Worten, kein Lobpreis, kein Zugang in die Gegenwart Gottes und an den Ort, wo sein Volk wohnt. Weiters ist Lobpreis das Ziel seiner Segnungen, die er uns schenkt. Lobpreis ist das, was Gott für das zurückbekommt, was er für uns tut. Ich möchte euch nur zwei Bibelstellen hierzu zeigen. Psalm 106, Vers 47, das ist ein inspiriertes Gebet. Rette uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Beachtet wiederum, dass Danksagung und Lobpreis eng zusammenhängen. Warum rettet Gott uns und warum bringt er uns als sein Volk in Gemeinschaft mit ihm und miteinander zusammen? Was möchte Gott von uns als Reaktion darauf? Es heißt, wir sollen seinen heiligen Namen preisen und uns seines Lobes rühmen. Und in dieser Übersetzung wird etwas deutlich, was anderen Übersetzungen nicht zu entnehmen ist. Wir triumphieren, indem wir Gott preisen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sieg und einem Triumph. Der Sieg ist die Tatsache, dass man die Schlacht gewinnt. Der Triumph ist die Feier des Sieges, der bereits errungen wurde. Paulus sagt in 2. Korinther 2,14: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Gott möchte nicht nur, dass wir den Sieg haben. Er möchte, dass wir diesen Sieg auch feiern. Er möchte, dass wir Anteil haben am Triumph. Wie haben wir Anteil am Triumph? Wodurch? Im Lobpreis. Der Triumph war die höchste Ehre, die der römische Senat einem siegreichen General der römischen Armee gewähren konnte. Im Wesentlichen sah ein Triumph bzw. Triumphzug folgendermaßen aus. Der siegreiche General fuhr auf einem Streitwagen, der von einem weißen Pferd gezogen wurde. Hinter diesem Streitwagen folgten alle Belege und Beweise seiner Eroberung. Alle Könige und Generäle, die besiegt worden waren, wurden in Ketten und in langen Reihen mit den Kriegsgefangenen hinten hergeführt. Dann folgten Tiere aus den eroberten Gebieten, die die Römer nicht kannten, wie zum Beispiel Tiger. Der siegreiche General fuhr in seinem Streitwagen voran und alle Belege seines Sieges folgten für jedermann sichtbar hinter ihm her. Die Bevölkerung Roms säumte die Straßen, als er vorbeizog, und applaudierte ihm. Das ist ein Triumphzug. So sieht das aus. Einige Christen haben den Eindruck, wir würden zusammen mit den Feinden hinter dem Streitwagen hergeführt. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass dies ein korrektes Verständnis der Haltung Gottes gegenüber seinem Volk ist. Die Bibel sagt, dass wir in Christus triumphieren. Wir sind nicht im Gefolge des Streitwagens. Wir stehen auch nicht am Rande und sehen zu. Wo sind wir? Im Streitwagen. Und wie kommen wir dorthin? Durch Lobpreis. Wir triumphieren, indem wir ihn preisen. Gott versammelt uns, damit wir in seinem Lobpreis triumphieren. Manchmal zahlt es sich aus, mit dem Beten aufzuhören und anzufangen zu preisen. Denn in diesem Augenblick steigst du vom Gehsteig herunter und steigst ein in den Streitwagen. Und du weißt, dass der Sieg errungen worden ist. Noch eine weitere Bibelstelle zu diesem Thema, Psalm 30, 12 bis 13. David hatte eine lange dunkle Periode in seinem Leben durchgemacht. Ich weiß nicht, ob wir alles verstehen, was er durchgemacht hat, aber ich bin mir sicher, dass viele von uns auf ähnliche Dinge in ihrem Leben zurückblicken können. Ja, der Herr hat dies zu einer sehr anschaulichen, persönlichen Botschaft an mich selbst gemacht, als ich meine erste Frau verlor. Ich habe also selbst diese Erfahrung gemacht. Es heißt hier: Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt. Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet, damit, und beachtet, dass hier nun der Sinn und das Ziel genannt wird, damit meine Herrlichkeit dich besinge und nicht schweige. Herr mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen oder dir danken. Beachtet wiederum, dass hier Lobpreis und Dank in ein und demselben Vers genannt werden. Beachtet den Zweck und das Ziel, warum Gott diese Dinge tut, damit unsere Herrlichkeit ihn besinge und nicht schweige. Was ist unsere Herrlichkeit? Die Bibel gibt auf diese Frage eine zweifelsfreie Antwort, wenn wir eine Passage aus dem Alten Testament mit einer Passage aus dem Neuen Testament vergleichen. Psalm 16, 9. David sagt hier: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit. Petrus zitiert diesen Psalm an Pfingsten. Er zitiert ihn in Apostelgeschichte 2,26. Ich möchte, dass ihr seht, dass, wie so oft, die Schrift sich selbst kommentiert. Petrus zitiert Psalm 16 und wendet ihn auf Jesus Christus an. Er sagt: Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. David sagte: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Herrlichkeit. Petrus sagte: Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Was sagt uns das? Meine Herrlichkeit ist was? Meine Zunge. Wenn die Bibel sagt, meine Herrlichkeit dankt dir, dann meint sie, meine Zunge dankt dir. Deshalb sagt David, sie soll Gott besingen und nicht schweigen. Welches Organ des Körpers singt oder schweigt? Die Zunge. Deine Zunge ist also deine Herrlichkeit. Weißt du warum? Warum hat Gott dir eine Zunge gegeben? Was ist der vorrangige Zweck, zu dem du eine Zunge bekommen hast? Um was zu tun? Um Gott zu preisen. Deine Zunge ist deine Herrlichkeit, weil es von all deinen Körpergliedern dasjenige ist, mit dem du am perfektesten Gott verherrlichen und preisen kannst. Denk daran, Gott segnet dich, er befreit dich, er nimmt deine Trauer und deine Traurigkeit weg mit dem Ziel, dass deine Herrlichkeit ihn preist und besingt und nicht schweigt. Das ist etwas ganz Konkretes. Dann sehen wir uns noch einen anderen Aspekt von Lobpreis an. Lobpreis ist ein Gewand des Geistes. Es ist Teil unserer geistlichen Kleidung. In Jesaja 61,3 ist vom Kommen des Messias die Rede und wozu er gekommen ist. Es heißt, ohne den Hintergrund näher zu beleuchten, den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Asche ist ein Symbol der Trauer. Freudenöl statt Trauer. Öl ist immer ein Symbol für den Heiligen Geist. Ein Gewand des Lobpreises statt eines Geists der Schwere. Das Lobpreisgewand anstatt eines Geists der Schwere. Der Geist der Schwere ist auf gut Deutsch gesagt Depression. Viele von euch haben schon mein Zeugnis darüber gehört, wie ich jahrelang als Prediger mit dem Problem der Depression zu tun hatte. Eines Tages gab Gott mir diese Worte. Das Lobpreisgewand anstatt eines Geists der Schwere. Er zeigte mir, dass mein Problem ein Geist sei, ein böser Geist, der Geist der Schwere. Er zeigte mir, wie ich davon befreit werden könnte, und ich wurde befreit. Und dann zeigte er mir, wie ich frei bleiben könne, nämlich indem ich das Lobpreisgewand anziehe. Wenn du das Lobpreisgewand anhast, findet der Geist der Schwere jemand anderen, dem er zusetzen kann, denn du setzt ihm mehr zu, als er dir zusetzt. Als ich damals Pastor in London war, waren zwei russisch-jüdische Schwestern unter uns, die auf wunderbare Weise jenseits der Grenzen im Zweiten Weltkrieg in Russland vom Atheismus errettet worden waren. Sie waren entkommen, nach Israel gelangt und dort begegneten wir uns und später kamen sie zu uns nach London. Obwohl sie rein theoretisch Baptisten waren, waren sie doch im Heiligen Geist getauft worden und priesen Gott wortgewaltiger als die meisten Pfingstler in Großbritannien zu jener Zeit. Diese beiden Schwestern, meine Frau und ich, waren also in unserem Haus zusammen. Wir beteten Gott an und priesen ihn und beteten. Und eine Schwester aus der Gemeinde kam unerwartet zu Besuch mit einem Mann, den sie an der Hand führte und sie sagte, das ist mein Mann, er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und er braucht Befreiung, er hat einen bösen Geist. Damals wusste ich noch überhaupt nichts über Befreiung und ich wollte auch nichts darüber wissen. Ich war verlegen. Ich wünschte mir, sie hätte ihn irgendwo anders hingebracht, aber da ich der Pastor war, konnte ich sie ja nicht wegschicken. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte, also sagte ich nun, preisen wir den Herrn. Und wir alle fingen an, den Herrn zu preisen. Diesen russischen Schwestern war es wirklich egal, ob sie irgendjemand hörte. Nach einiger Zeit kam dieser Mann, dem ich noch nie zuvor begegnet war, auf mich zu und sagte, ich denke, ich gehe jetzt, es ist zu laut hier. Ich hatte eigentlich keine Antwort parat, aber ich bin mir sicher, dass die Antwort, die ich ihm gab, vom Herrn war. Ich sagte, hören Sie zu, es ist der Teufel, der diesen Lärm nicht mag, denn wir preisen Jesus und das kann er nicht ertragen. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, wenn Sie jetzt gehen, wird der Teufel mit Ihnen gehen. Aber wenn Sie bleiben, wird der Teufel ohne Sie gehen. Also sagte er, ich bleibe. Kurze Zeit darauf kam er, während wir noch gemeinsam den Herrn priesen, zu mir und sagte, es ist gerade gegangen. Ich habe gespürt, wie es aus meinem Rachen herauskam. Für mich ist das immer eine sehr anschauliche Darstellung dessen, dass es dem Teufel peinlich ist, wenn wir Jesus preisen. Wenn du Jesus lange genug preist, kann es der Teufel nicht ertragen. Er wird gehen müssen. Noch eine weitere Bibelstelle zu diesem Lobpreisgewand. Wie viele von euch Frauen sehen gerne in den Spiegel? Ich könnte auch fragen, wie viele von euch Männern sehen gerne in den Spiegel, wahrscheinlich sind es noch mehr. Es heißt jedenfalls im Psalm 33,1: Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Man könnte auch sagen, den Aufrichtigen ziert Lobgesang. Wenn du also dieses Lobpreisgewand anziehst, dann siehst du im Geist am besten aus. Es steht dir, vergiss das nicht. Der nächste Punkt, Lobpreis, ist ein Weg zur Befreiung. Psalm 50, 23, Gott sagt: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, auf dass ich ihm mein Heil sehen lasse. Ich glaube, dass wir durch den Lobpreis Gottes ihm den Weg dafür öffnen, dass er sein Heil, seine Errettung demonstrieren kann und dass er auf übernatürliche Weise zu unseren Gunsten eingreifen kann. Es gibt viele Beispiele dafür in der Bibel, dass das Eingreifen Gottes durch Lobpreis ausgelöst wird. Schlagen wir einmal kurz 2. Chronik 20 auf, die Verse 21 und 22. Hier wird die Situation in der Geschichte Judas beschrieben, in der ein starker Feind auf sie zumarschierte und König Josaphat erkannte, dass er nicht über die militärische Stärke verfügte, um dieser Armee entgegenzutreten. Aus diesem Grund verlegte er sich auf geistliche Waffen. Und nachdem verschiedene Dinge geschehen waren, bevor sie in Übereinstimmung mit Gottes Anweisungen in die Schlacht gezogen waren, taten sie Folgendes. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Viele Leute haben schon darauf hingewiesen, dass dies eine seltsame militärische Strategie ist. Anstatt dass sie zuerst die Panzer schickten, schickten sie die Sänger aus, um Gott zu preisen. Es hört sich vielleicht verrückt an, aber es hatte einen Vorteil: es funktionierte. Was geschah, als sie anfingen, Gott zu preisen? Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Die alternative Übersetzung lautet: sie fingen an, einander zu schlagen. Als Gottes Volk den Herrn pries, griff Gott ein und unternahm etwas gegen ihre Feinde. Wenn ihr den Rest der Geschichte lest, werdet ihr feststellen, dass sie keine einzige materielle Waffe einsetzten. Sie mussten nichts anderes mehr tun, als hinausgehen und den Feinden die Beute abnehmen. Und die Beute war so groß, dass es 3 Tage dauerte, sie einzusammeln. Wodurch wurde dem übernatürlichen Eingreifen Gottes der Weg bereitet? Durch Lobpreis. Schlagen wir noch die Geschichte von Jona auf, Jona 2. Wir alle kennen die Geschichte, in der Jona Gott ungehorsam war. Wenn ihr die Geschichte aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, dass ab dem Zeitpunkt, an dem er Gott ungehorsam war, jeder Schritt, den er ging, ein Schritt nach unten war. Und das ist wirklich interessant. Er lebte in den Bergen, er ging hinab zur Küste, er ging von der Küste hinab zum Hafen, er ging vom Hafen runter ins Schiff, er ging vom Schiff hinab ins Meer und vom Meer hinab in den Fisch. Das soll uns eine Warnung sein. Wenn man Gott den Rücken zudreht, wird jeder Schritt, den man geht, ein Schritt nach unten sein. Und nun saß er also im Fisch, und ich glaube diese Geschichte. Und wenn ihr das 2. Kapitel liest, seht ihr, dass dies sein Gebet ist. Ich würde sagen, dass es eine ziemlich heftige Motivation zum Beten ist, wenn man im Bauch eines Fisches sitzt. Charles Simpson sagte einmal: Wie viele von euch beten besser, wenn sie Schwierigkeiten haben? Und die Leute heben dann immer die Hand, wenn er sie das fragt, weil sie nicht wissen, was als nächstes kommt. Und Charles sagt dann: Und genau deshalb habt ihr Schwierigkeiten. Er betet hier etwa 7 Verse lang und er ist immer noch im Fisch. Doch in Vers 10 steigt er von Gebet auf Danksagung um und er sagt: Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Dankes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Und im nächsten Vers heißt es, Gott habe zum Fisch gesprochen. Wodurch wurde Gottes Eingreifen ausgelöst? Nicht durch Gebet, sondern durch Dank. Dann haben wir noch eine Stelle im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 16 befinden sich Paulus und Silas im Gefängnis. Es ist Mitternacht, sie waren geschlagen worden, ihr Rücken ist voller Blut, sie sind verletzt, sie sind im innersten Kerker, im Hochsicherheitstrakt, wenn man so sagen darf, ihre Füße sind in Eisen und was ist das nächste Verrückte, was sie dann tun? Sie fangen an zu beten und Gott zu preisen. Es heißt in Apostelgeschichte 16, 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Im Griechischen wird es noch deutlicher formuliert, es heißt, die Gefangenen hörten aufmerksam zu, sie hatten noch nie jemanden in ihrem Gefängnis gehabt, der sich so verhalten hätte. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Wodurch wurde das Erdbeben ausgelöst? Durch ihren Lobpreis. Als sie Gott priesen, griff er auf übernatürliche Weise ein. Das ist ein Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die Schrift zieht. Wenn du ein übernatürliches Eingreifen Gottes zu deinen Gunsten in einer schwierigen oder unmöglichen Situation möchtest, dann ist dein Lobpreis der Schlüssel, der dies freisetzen wird. Und in aller Regel ist dies eine Zeit, in der du dich von deinem natürlichen Empfinden her am wenigsten danach fühlst, Gott zu preisen. Wir wollen uns nicht zu lange mit den einzelnen Punkten aufhalten, gehen wir also weiter. Lobpreis ist eine Waffe des geistlichen Kampfes. Nun, ich habe schon so oft darüber gepredigt, dass ich mittlerweile im Schlaf darüber sprechen kann. Psalm 8, 3. David spricht hier zum Herrn und sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Der Feind und der Rachgierige, das ist Satan. Warum müssen wir Satan zum Schweigen bringen? Was tut er mit uns die ganze Zeit? Er klagt uns vor dem Thron Gottes an. Tag und Nacht, ohne Pause. Er arbeitet nicht nur 5 Tage in der Woche, sondern er tut das jeden Tag und jede Nacht der Woche. Er klagt uns an. Warum klagt er uns an? Was möchte er damit erreichen? Welche Resultate möchte er dadurch erzielen, dass er uns anklagt? Er möchte uns Schuldgefühle einflößen. Das ist der Schlüssel. Das ganze Thema dreht sich um die Frage, ob du glaubst, dass du gerecht bist oder ob du dich schuldig fühlst. Solange du dich schuldig fühlst, bist du dem Teufel nicht gefährlich. Und deshalb klagt er uns an. Wie können wir ihn zum Schweigen bringen? Gott hat uns etwas gegeben, das aus dem Mund der Kinder und Säuglinge kommt. Beachtet, dass es aus dem Mund kommt. Der Psalmist David sagt, dass Gott aus dem Mund Macht gegründet hat. Das erklärt nicht wirklich, was das ist, doch Jesus zitiert diese Schriftstelle in Matthäus 21, 16. Wieder kommentiert sich die Bibel selbst. Ich muss euch sagen, dass ich glücklicherweise relativ wenig Zeit mit Bibelkommentaren verbringe. Vielleicht nur insgesamt 5 Minuten im Jahr. Ich möchte damit nicht prahlen, es ist einfach nur eine Tatsache. Ich stelle fest, dass die Bibel selbst der beste Kommentar zur Bibel ist. Die Kinder liefen im Tempel herum und riefen Hosianna, dem Sohne Davids. Die Obersten des Tempels und die Schriftgelehrten und andere kamen herbei und sagten, bring sie zum Schweigen. Lass nicht zu, dass sie damit weitermachen. Jesus antwortet ihnen in der Mitte von Vers 16 und sagt, ja, habt ihr nie gelesen? Und hier zitiert er nun Psalm 8, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die Macht, die Gott seinem Volk gegründet hat, der Lobpreis ist. Und wenn wir Gott vollkommenen Lobpreis darbringen, fügen wir in der unsichtbaren Welt, in die wir uns mit unseren natürlichen Augen nicht eindringen können, Satan etwas zu. Was fügen wir ihm zu? Wir bringen ihn zum Schweigen. Wir verschließen ihm den Mund. Wir nehmen ihm seine große Waffe der Anklage weg. Ist das nicht wunderbar? Kein Wunder, dass der Teufel nicht will, dass du Gott preist. Er weiß, was ihm widerfahren wird, wenn du das tust. Kein Wunder, dass Lobpreis ein Kampf ist. Kein Wunder, dass es eine Art Schallmauer gibt, die man nur schwer zu durchbrechen scheint. Denn wenn du durchbrichst, fängst du an, dich mit der eigentlichen Wurzel der Probleme in der Himmelswelt zu beschäftigen. Sehen wir uns auch noch kurz Psalm 149, 5 folgende an. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Heiligen in der Herrlichkeit immer jubeln. Wenn die Herrlichkeit kommt, fangen die Heiligen an zu jubeln. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Es gibt keinen Ort, von dem die Bibel sagen würde, dass man Gott dort nicht preisen solle. Sie erwähnt zwar nicht ausdrücklich die Toilette, aber ich bin mir sicher, dass sie auch mit inbegriffen ist. Sie erwähnt jedenfalls das Schlafzimmer. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Was ist das Schwert? Das Wort Gottes. Was wird geschehen, wenn wir den Lobpreis Gottes im Mund haben und ein Schwert, das Schwert der Bibel in unserer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln? Hier geht es nicht um menschliche Herrscher aus Fleisch und Blut, diese bindet man nicht mit Ketten aus Lobpreis, hier geht es um die unsichtbaren satanischen Mächte in der Himmelswelt, und wenn wir Gott vollkommenen Lobpreis darbringen und in die unsichtbare Welt richten, dann binden wir die satanischen Mächte, die die Menschheit bedrängen und bedrücken, und dann geschieht Befreiung. Das nächste, was ich über Lobpreis sagen möchte, ist, dass Lobpreis ein Opfer ist. Es ist wichtig, das zu begreifen. Was ist ein Opfer? Es ist etwas, das dich etwas kostet. David sagte einmal zum Herrn, ich werde dir nie etwas darbringen, das mich nichts kostet. Wenn wir doch nur alle diese Entscheidung treffen würden, wenn es nichts kostet, ist es kein Opfer. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle, nämlich Jeremia 33, 11. Sie beschreibt, was geschehen wird, nachdem Israel wiederhergestellt worden sein wird. Anstelle von Verwüstung und Trauer und Elend werden sie Folgendes haben. Die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Die Stimme derer, die sagen, preist den Herrn der Heerscharen, denn gütig ist der Herr, ewig wert seine Gnade. Die Stimme derer, die Opfer des Lobes in das Haus des Herrn bringen. Ich glaube, dass hier die eigentliche Bedeutung dieses Verses tatsächlich herauskommt. Das Opfer, das wir dem Willen Gottes zufolge in sein Haus bringen sollen und mit dem wir uns ihm nähern sollen, ist Lobpreis. Dies kommt auch klar in Hebräer 13, 15 bis 16 heraus. Durch ihn nun, also durch Christus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Hier seht ihr, dass das Lob ein Opfer ist. Das ist Frucht der Lippen, beachtet, woher es kommt, von unseren Lippen, die seinen Namen bekennen oder die seinem Namen danken. Und wieder wird deutlich, dass Lobpreis und Dank eng zusammenhängen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Die Bibel spricht von drei Opfern, die Gott wohlgefallen: ihn preisen, Gutes tun und mitteilen, das heißt mit anderen teilen, womit Gott uns gesegnet hat. Es heißt, dass diese drei Opfer Gott wohlgefallen. Mit anderen teilen, Gutes tun und Gott preisen. Vergesst nicht, all das ist ein Opfer. Wenn du aus der Fülle heraus gibst, ist das gut, aber es ist kein Opfer. Wenn du Gott preist, wenn du glücklich bist und alles glatt läuft, dann ist es gut, aber es ist kein Opfer. Aber wenn alles schief geht und du Gott preist, dann ist es ein Opfer. Und es heißt, dass Gott an dieser Art Opfer wohlgefallen hat. Die Zeit, in der wir Gott am dringendsten preisen müssen, ist die Zeit, in der wir uns am wenigsten danach fühlen. Und glaubt mir, dadurch werdet ihr reifen. Dadurch werdet ihr erwachsene Christen werden. Wenn ihr eure Gefühle verleugnet und eure Emotionen und eure eigenen Impulse und alles, was euch eure Sinne sagen, und wenn ihr sagt, ich werde den Herrn aus drei Gründen preisen. Der Herr ist gut, seine Gnade währt ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Keiner dieser Gründe wird sich jemals ändern. Jetzt ist die Zeit, den Herrn zu preisen. Ich sage euch eins, es funktioniert. Es hat gestern funktioniert und ich fühle mich heute viel besser. Aber vergesst nicht, dass ihr euch von eurem natürlichen Denken nichts diktieren lassen dürft. Sag nicht, ich habe jetzt nichts, wofür ich Gott preisen könnte, alles läuft schief. In jedem von uns muss etwas gekreuzigt werden. Der alte Mensch, der nach seinen Sinnen lebt und der nach dem lebt, was er sieht und fühlt, muss sterben. Und glaubt mir, freiwillig stirbt er nicht. Er muss getötet werden. Und eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist, Gott zu preisen, wenn man sich nicht danach fühlt, und ihn weiter zu preisen, bis man sich danach fühlt. Und du wirst dich danach fühlen, wenn du ihn lange genug preist. Dann wirst du es nicht mehr nur im Glauben tun, du wirst es tun, weil du es möchtest. Zum Abschluss werde ich noch ein paar Fragen stellen. Wann sollten wir Gott preisen? Ich werde euch darauf zwei Antworten geben. Psalm 145, 2. Wann sollten wir Gott preisen? Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Da bleibt nicht mehr viel übrig, nicht wahr? täglich und immer und ewig. Dann noch Psalm 34,1. Psalm 34 ist einer jener Psalmen, der uns eine kleine Erklärung am Anfang gibt, die uns sagt, wann er geschrieben wurde. Und das ist wichtig. Es heißt hier von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Ich möchte nicht näher auf den Hintergrund zu sprechen kommen, doch David musste aus seinem Geburtsland, aus seinem von Gott gegebenen Erbe fliehen und er musste vor König Saul fliehen, der versuchte, ihn umzubringen. Und er musste am Hof eines heidnischen Königs namens Abimelech Zuflucht suchen. Und weil Abimelech ein natürlicher Feind Israels war und David deren oberster Krieger, war sein Leben in ausgesprochen großer Gefahr. Um sich selbst zu schützen, musste er sich wahnsinnig stellen. Und es heißt, er habe auf seinen Bart gesabbert wie ein Irrer mit seinen Fingernägeln an Türen gekratzt. Und der König sagte, warum habt ihr diesen Mann zu mir gebracht? Brauche ich noch mehr Wahnsinnige? Ich habe doch schon genug mit euch. Das ist die eigentliche Bedeutung dieser Aussage. David war also dort am Hof, um sein Leben zu retten, als er vor König Saul floh, seinem grausamen Feind, der ihn verfolgte. Und er suchte Zuflucht am Hof eines heidnischen Königs. Darüber hinaus musste er sich auch noch wahnsinnig stellen, um sich selbst zu schützen. Was war seine Reaktion? Und vor diesem Hintergrund lesen wir nun Vers 2. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Und das macht einen Mann Gottes aus, wenn du am Ende bist. Wenn alles gegen dich ist und du keinen natürlichen Grund zu preisen mehr siehst, dann sagst du, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Mein Mund wird nie ohne Lobpreis sein. Nächste Frage. Wie preisen wir Gott? Schlagen wir Psalm 111 auf. Das sind nur kurze Anrisse und keine eingehenden Betrachtungen. Psalm 111, 1. Halleluja! Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen. Ich denke, es ist etwas Bedauernswertes, wenn man Gott nur halbherzig preist. Ich sehe manchmal Leute in Lobpreisgottesdiensten, die nur ein paar Worte sagen, sie lassen alles hängen und warten nur auf die Predigt. Ich denke, es wäre besser, Gott überhaupt nicht zu preisen, als ihn so zu preisen. Ich habe mich selbst schon dessen schuldig gemacht, aber im Grunde beleidigen wir damit seine Majestät. Wenn wir ihn nicht von ganzem Herzen preisen können, dann sollten wir es besser nicht tun. Aber er ist würdig, von ganzem Herzen gepriesen zu werden. Leg alles, was du hast, in den Lobpreis hinein. Das ist etwas Besonderes an den Juden. Ich habe mich mit ihnen befasst und über sie nachgedacht, und wenn sie etwas tun wollen, dann tun sie es voll und ganz. Sie geben sich mit Haut und Haaren hinein. Orthodoxe Juden kümmern sich überhaupt nicht darum, was andere Leute sagen. Sie preisen Gott, und sie tun es mit einem Schleier vor ihrem Gesicht. Wie viel mehr sollten wir uns im Lobpreis ganz hingeben? Gott liebt Lobpreis, bei dem man sich ganz hingibt. Gott liebt Menschen, die sich ganz hingeben. Es heißt wörtlich übertragen aus der englischen Bibel im Psalm 47,8: Denn Gott ist der König über die ganze Erde, singt ihm Lobpreis mit Verständnis. Das hebräische Wort hier lautet Maskil. Es bedeutet etwas, das dich weise macht, etwas, das Geschick und Cleverness erfordert. Es ist also legitim zu sagen, singt ihm Lobpreis mit Verständnis. Aber es ist noch mehr, es heißt auch, singt Lobpreis mit Geschick. Und wie oft bieten wir Gott halbherzige Musik an? Wir üben nicht, wir setzen uns nur hin und fangen einfach zu spielen an. Gott sagt, ich möchte, dass er mich mit Geschick preist. Wenn du musikalische Fähigkeiten hast, und Gott weiß, dass ich sie nicht habe, aber wenn ich sie hätte, dann würde ich sie gebrauchen. Ihr Leute, die ihr musikalische Fähigkeiten habt, ihr solltet sie wertschätzen. Ich kann keine Melodie richtig singen, ich kann kein Instrument spielen, manchmal werde ich fast verrückt vor Eifersucht, ich bin wie der Prophet Elisa, als er im Geist sein wollte, musste er einen Sänger kommen lassen, der für ihn spielte. Wenn du musikalische Fähigkeiten hast, dann bist du es Gott schuldig, dass du das Beste daraus machst. Psalm 63. Wir beantworten immer noch die Frage, wie man Gott preisen soll. Vers 5 und 6. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Ich werde meine Hände aufheben. Und warum sollten wir sie nicht ganz hochheben? Ist jemand gestorben, so dass wir die Flagge auf Halbmast setzen sollten? Wenn du sie hebst, dann heb sie ganz. Bei einigen von euch sitzt immer noch ein kleiner religiöser Dämon auf der Schulter, der zu euch sagt, und was wird die Person hinter mir denken? Nun, was wird Gott denken? Das ist doch viel wichtiger. Gott sagt, preise mich mit erhobenen Händen. Ich möchte noch etwas im Zusammenhang mit Dank sagen. Ich habe es vorher nicht erwähnt, aber es ist angemessen, es hier nachzuholen. Das hebräische Wort für Danke lautet Toda. Es steht im direkten Zusammenhang mit dem hebräischen Wort für Hand, das Yad heißt. Mit anderen Worten, selbst das Danken ist eine Tat der Hände. Danken ist etwas, das man tut. Weiter im Psalm 63, Vers 6. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Beachtet, dass hier der Mund und die Lippen erwähnt werden. Es muss herauskommen, du musst einen Laut von dir geben, also preisen wir mit den Händen, dem Mund und den Lippen. Dein ganzer Körper ist am Lobpreis beteiligt. Psalm 141,2, ein wunderbares Gebet Davids. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Es soll wie wunderbarer, wohlriechender Rauch aufsteigen, der vom Räucheraltar kommt. Das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Wie viele von euch bringen Gott ein Abendopfer dar, bevor sie zu Bett gehen, indem sie in seinem Namen die Hände heben? Ich glaube, ihr würdet besser schlafen. Das ist ein Abendopfer. Und dann noch zwei weitere Bibelstellen aus Psalm 149 und Psalm 150. Psalm 149,3. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, und Psalm 150,4 lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Es ist biblisch, Gott mit Tanz zu preisen. Es gibt verschiedene Arten von Tanz. Ich habe mehr als eine Art ausprobiert. Ich erinnere mich an den Mann, der einen sehr weltlichen Lebensstil hatte und sich immer in Bars und Nachtclubs aufhielt und der auf wunderbare Weise errettet wurde. Er sagt als Zeugnis, als ich errettet wurde, hörte ich nicht auf zu trinken, ich habe nur die Marke gewechselt. Ich habe nicht aufgehört zu tanzen, ich habe nur den Tanzboden gewechselt. Und das ist auch mein Zeugnis. Ich war früher 5 Abende pro Woche beim Tanzen. Einige von euch können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, das ist schon lange her und einige von euch waren damals noch gar nicht geboren. Nun, eine Zeit lang hörte ich auf zu tanzen, ich dachte, ich müsse religiös und ehrbar sein und das tun, was andere Leute in der Kirche und in der Gemeinde tun. Doch nach einiger Zeit stellte ich fest, dass der Tanz eine sehr wichtige Möglichkeit ist, Gott zu preisen. Folgendes Erlebnis hat mich wirklich freigesetzt. Ich war in Chicago in einer Gemeinde und auch unser Bruder Harry Greenwood aus England war da und Harry ist ein sehr lebhafter Mensch. Er leitete den Gesang und ich war auf der Bühne, als einer der Ältesten und ich den Eindruck hatten, wir sollten Gott preisen. Ja, ich wollte tanzen und deshalb dachte ich mir, aber was werden denn all die Leute denken? Ich dachte, sollen sie doch denken, was sie möchten. Und ich fing an zu tanzen. Und nachdem ich angefangen hatte, wurde es immer besser, je länger es dauerte. Mir wurde sehr warm und ich zog meine Jacke aus und ich tanzte weiter. Und dann sah ich, wie meine Frau mich ansah mit einem Blick, der mir sagte, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich sah an mir herunter und stellte fest, dass mein Hemd aus der Hose heraushing. Aber ich tanzte dennoch weiter und ich tanzte so lange, dass jemand Gelegenheit hatte, nach Hause zu fahren, eine Kamera zu holen, wieder zurückzukommen und mich zu fotografieren. Du fragst vielleicht, was hat dir das gebracht? Vieles. Vieles würde ich meinen. Aber auf jeden Fall hat es mich endlich von Menschenfurcht freigesetzt. Ich habe einen Entschluss gefasst. Wenn Gott etwas von mir möchte, dann werde ich es tun, ungeachtet dessen, was andere Leute denken. Das bedeutet nicht, dass wir uns unangemessen oder unschicklich verhalten, denn schließlich dürfen wir den schwächeren Bruder unter den Ungläubigen nie vergessen. Paulus sagt, ich könnte viele Dinge tun, aber ich tue sie nicht, denn die Liebe Christi zwingt mich. Wenn ich außer mir bin, dann für Gott, doch wenn ich nüchtern bin, dann um euretwillen. Ich sage also nicht, man solle sich immer und überall gehen lassen und sich unschicklich verhalten, doch wenn Gott, der Heilige Geist, dir den Impuls gibt, dann gehorchst du ihm. Und du wirst auf eine neue Ebene der Anbetung und der Freude kommen, die du noch nie zuvor kanntest. Vor etwa 6 Jahren stand ich auf dem Tennessee Georgia Camp allein auf der Bühne und ich war gerade am Ende meiner Botschaft angelangt. Es ist eine sehr, sehr große Bühne. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott von mir wollte, dass ich tanzen solle, also fing ich an, auf dieser Bühne zu tanzen. Und ich sage das zur Ehre Gottes. Dieser Tanz hat die gesamte Versammlung freigesetzt. Er hat alle Leute, die in diesem Gebäude waren, freigesetzt. Aber wenn ich es nicht getan hätte, wären sie nicht freigesetzt worden. Viele Leute haben zu mir gesagt, wenn du das kannst, dann kann es jeder. Das stimmt, also warum nicht auch du? Und noch zwei weitere Fragen. Wer sollte Gott preisen? Ich werde euch zwei Listen geben. Erstens Psalm 148, 2 folgende. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heerscharen. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Das ist die himmlische Ebene. In Vers 7 kommen wir runter auf die irdische Ebene. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Urfluten. Ich bin so froh, dass die Wasserungeheuer genauso Gott preisen sollen wie ich. Vers 8. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Sie alle preisen den Herrn. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel, Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Ich habe eine kleine Auflistung gemacht. Sie nennt alle Personen und Dinge, von denen es heißt, dass sie den Herrn preisen sollen. Menschen und Prediger, Engel, Heerscharen, Sonne und Mond, Sterne, die Himmel der Himmel, das Wasser oberhalb der Himmel und dann auf Erden, Wasserungeheuer, Tiefen und Urfluten, Feuer, Hagel, Schnee, Wind, Nebel, Berge, Hügel, Fruchtbäume, Zedern, Wild, alles Vieh, Gewürm, gefiederte Vögel, Könige der Erde, alle Völker, Oberste, alle Richter der Erde, junge Männer, Jungfrauen, Alte und Kinder. Ich bin mir sicher, dass du dich selbst irgendwo in dieser Liste wiederfindest. Und wenn wirklich irgendjemand in dieser Aufzählung ausgelassen wurde, dann schau einfach im Psalm 150 und lies den letzten Vers des Buchs der Psalmen. Alles, was Atem hat, lobe Jah. Halleluja. Wozu hast du in allererster Linie deinen Atem bekommen? Was sollst du damit tun? Gott preisen. Deshalb missbrauchst du deinen von Gott gegebenen Atem, wenn du ihn damit nicht preist. Und noch eine letzte, aber wichtige Frage. Gibt es irgendjemanden, der den Herrn nicht preist? Die Antwort lautet ja. Psalm 115, 17. Die Toten werden ja nicht loben. Das ist die einzige Gruppe von Menschen. Also wenn du den Herrn nicht preist, dann kennst du dein Problem. Du bist gestorben und hast es nicht bemerkt. Wenn du lebendig werden willst, was musst du dann tun? Den Herrn preisen.